Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem Wochenende zu Leben und Werk zu Erich Neumann. Ich freue mich schon, das vierte Wochenende inzwischen hier in Dresden Erich Neumanns Werk weitergeben zu dürfen. Und es wird vorläufig einmal das letzte sein. Wir haben ja, wenn wir uns kurz erinnern, einen ganzen Bogen gespannt vom Werk Erich Neumanns, beginnend im Februar vor einem Jahr, 2011, mit einer Einführung in Leben und Werk von Erich Neumann, mit der Ursprungsgeschichte des Bewusstseins, mit der tiefen Psychologie und neue Ethik. Das war das erste Wochenende. Dann genau vor einem Jahr hatten wir die archetypischen Bilder zu den mythologischen Stadien der Ursprungsgeschichte des Bewusstseins. Heuer im Februar hatten wir vier seiner wichtigsten Eranos-Vorträge. Ich erinnere daran, das war der mystische Mensch, die psychologische Bedeutung des Ritus, die Psyche und die Wandlung der Wirklichkeitsebenen und dann den sehr bedeutsamen Vortrag, die Bedeutung des Erdarchetyps für die Neuzeit. Ich glaube, die meisten waren anwesend, sodass man sich vielleicht wieder erinnern kann. Sonst sind sie auch alle zugänglich über diese Website www.opus-magnum.de unter Neumann. Da habe ich alle Eranos-Vorträge zusammen mit Dr. Lutz Müller vom C.G. Jung-Institut in Stuttgart im Internet herausgegeben. Und dort finden Sie auch die drei Hauptbeiträge, die wir miteinander dieses Wochenende bearbeiten werden. So darf ich kurz vorstellen, was wir an Themen, was ich vorgesehen habe. Wir werden heute Abend diese ganz besondere Studie zur analytischen Psychologie C.G. Jungs durchgehen, die Erich Neumann 1955 in diesem Sammelband herausgegeben hat zum Thema Narzissmus, Automorphismus und Urbeziehung. Ich habe deswegen diese Studie gewählt, weil sie ein Vorläuferwerk dessen ist, was Erich Neumann als letztes noch unvollendetes Werk, nämlich Das Kind, herausgegeben hat. Das heißt, wir finden hier in dieser Studie schon die Vorarbeit sozusagen zum Kind einerseits und andererseits finden wir hier ganz wesentliche Begriffsbestimmungen, die die analytische Psychologie noch einmal unterscheidet von der Psychoanalyse Sigmund Freuds und damit auch gerade das Thema der Begriffe, das ja immer auch ein heikles Thema innerhalb der analytischen Psychologie darstellt, und zwar deswegen, weil doch anfangs viele Begriffe von Freud übernommen wurden und Neumann dann weitergeht und doch gewisse Begriffe präzisiert und neue Begriffe einführt, um sie dem Hintergrund der analytischen Psychologie gemäß auch neu zu schöpfen und diesen Grundlagen entsprechend auch neue Begriffe zu schaffen. Das wird heute Abend das Thema sein. Wir werden dann morgen um 10 Uhr beginnen, bis 12 Uhr, die zweite Studie aus dem C.G. Jung-Institut 1958-59 erschienen zum Thema Angst, ein Sammelband, in der Erich Neumann die Angst vor dem Weiblichen als Thema gewählt hat. Doch dieses Thema, so einfach es sich darstellt, ist viel umfassender, da er eben dieses Thema auch in Bezug bringt, nicht nur zum Hauptwerk der Ursprungsgeschichte des Bewusstseins, sondern auch das Thema der Urbeziehung, das heißt auch wieder zum Thema das Kind, diese Genese der Angst und auch wesentliche therapeutische Aspekte zum Umgang mit dem Thema Angst uns vermittelt auf der Grundlage der analytischen Psychologie, wie es auch gerade für die Praxis sehr wertvoll ist. Deswegen auch diese Studie morgen Vormittag von 10 bis 12. Um 15 Uhr am Nachmittag bis 17 Uhr haben wir dann eine weitere Einheit, in der wir uns auf sein Werk Der schöpferische Mensch einlassen werden. Ich gebe dazu eine kurze Einführung, werde dann aber Erich Neumann sozusagen selber zu Wort kommen lassen. Ich habe nämlich das einzige Original-Tondokument, das 1958 vom Norddeutschen Rundfunk in Eranos in Ascona gemacht worden ist, mitgebracht. Und wir können uns den kompletten Eranos-Vortrag anhören. Den ersten Teil werden wir am Nachmittag, also morgen Nachmittag hören. Den zweiten Teil dann am Sonntag zwischen 10 und 12. Das heißt, wir haben dann immer noch genügend Zeit, um auf Fragen und Themen einzugehen, im Austausch, im Gespräch anschließend. Das heißt, dieser Eranos-Vortrag, der 1958 entstanden ist, hat das Thema Frieden als Symbol des Lebens und ist integraler Bestandteil des Werkes Der schöpferische Mensch von Erich Neumann. Soweit ein kurzer Überblick zu den Themen unseres Wochenendes. Und so darf ich mit dem ersten Thema Narzissmus, Automorphismus und Urbeziehung beginnen, das Erich Neumann in diesem Band Studien zur analytischen Psychologie C.G. Jungs 1955 veröffentlichen konnte. Erich Neumann sieht in dieser Schrift zur Darstellung der Gesetze der Persönlichkeitsentwicklung, insbesondere der Urbeziehung, der Beziehung zwischen Mutter und Kind, die Notwendigkeit, dass die analytische Psychologie C.G. Jungs neue, ihr entsprechende Terminologien entwickeln muss, was sie, wie er meint, bisher allzu sehr vernachlässigt hat. Es geht Neumann dabei sowohl um eine Unterscheidung der von der Psychoanalyse Sigmund Freuds geschaffenen Begriffe, als auch um eine Klärung des Verständnisses der Zusammenhänge der beiden tiefen psychologischen Richtungen. Erich Neumann versucht nun, die in der Ursprungsgeschichte des Bewusstseins und im Eranos-Vortrag die Psyche und die Wandlung der Wirklichkeitsebenen begonnenen Begriffsbestimmungen zu erweitern. Dabei geht es ihm im Wesentlichen um den Begriff der Zentroversion. Im Zusammenhang mit dem von der Psychoanalyse übernommenen Begriff des Narzissmus. Unter Zentroversion versteht Erich Neumann, ich zitiere, die psychische Funktion der Ganzheit, die dahin drängt und dazu führt, dass ein Bewusstseinszentrum gebildet wird und dass der Ich-Komplex allmählich die Stellung dieses Bewusstseinszentrums einnimmt. Diese Zentrumsbildung ist eine sogenannte Filialisierung des Selbst, dass sich im Ich eine Filiale errichtet, welche die Ganzheitsinteressen den Einzelansprüchen der Innen- und der Außenwelt gegenüber zu vertreten hat. Soweit Erich Neumann. Also der Zentroversionsbegriff ist deswegen auch so wichtig, weil er überhaupt die Entwicklungstendenz der Psyche darstellt zur Ganzheit, zur Selbstwerdung und Selbstgestaltung. Und dieser Begriff zieht sich eben von Anfang bis zum Ende der Psyche durch. Und Neumann schreibt dann weiter, da der sich daraus ergebende Begriff der Ich-Selbst-Achse, das heißt der Entwicklung und Beziehung der beiden Persönlichkeitszentren zueinander, in Bezug auf die Persönlichkeitsentwicklung eine so entscheidende Rolle spielt, wurde von Neumann der Prozess der Entstehung der Ich-Selbst-Achse und die mit ihr verbundene Differenzierung und Integration unter dem Begriff der Zentroversion zusammengefasst. Er führt uns nun neben diesem Zentroversionsbegriff, den er jetzt speziell für die Beziehung der Persönlichkeitszentren zueinander reserviert hat, also für die Beziehung zwischen dem Ich und dem Selbst. Zudem führt er nun den umfassenderen Begriff des Automorphismus ein. Der Begriff des Automorphismus bezieht sich, wie Neumann ausführt, nicht nur auf die Zentren Ich und Selbst, sondern auch auf die Entwicklung der psychischen Systeme, Bewusstsein und Unbewusstes und auf ihre Beziehung zueinander. Neumann führt hier als Beispiel die kompensatorische Beziehung des Unbewussten zum Bewusstsein an zum Beispiel die kompensatorische Funktion, wie wir sie erleben, vor allem auch in Träumen. Weiters auch Prozesse, die sich nur im Unbewussten oder nur im Bewusstsein abspielen, aber der Entwicklung der Persönlichkeitsganzheit dienen, jedoch nicht über das Ich laufen. In der Vor-Ich-Phase der frühesten Urbeziehung, in der das Kind noch in der Mutter, Welt und Selbsteinheit enthalten ist, in dieser Phase, das Ich aber noch ganz als passiver Ich-Keim erscheint, ist der Begriff der Zentroversion noch nicht zuständig, sondern der Begriff des Automorphismus. Also er benutzt diesen Begriff des Automorphismus speziell auch gerade für die Urbeziehung, wo noch kein selbstständiges Ich vorhanden ist und deswegen auch noch keine unmittelbare Ich-Selbst-Bezogenheit und noch keine Ich-Selbst-Achse sich konstelliert hat. Und somit auch können wir sagen, der Begriff des Automorphismus ist der frühere Begriff, auf den dann die Zentroversion aufbaut. In dieser Frühphase wird erst die Basis für die Zentroversion, das heißt für die Entwicklung der Beziehung des Ich zum Selbst gebildet. Diese Phase, die bisher als primärer Narzissmus bezeichnet wurde und von der Psychoanalyse mit einem ozeanischen Gefühl in Verbindung gebracht wurde, entspricht nunmehr in der analytischen Psychologie der uroborischen Phase der kindlichen Entwicklung, wie sie Erich Neumann in der Ursprungsgeschichte des Bewusstseins ausführlich dargestellt hat. Neumann möchte vermeiden, dass die positive Bedeutung dieser Phase durch die Assoziation mit dem negativen Begriff des Narzissmus getrübt wird. Diese paradiesisch-uroborische Vor-Ich-Phase, die von der Psychoanalyse als ein Zustand der Verschmelzung von Ich und Objekt angesehen wird, wird von Erich Neumann als Sein in der Einheitswirklichkeit bezeichnet, weil darin die Polarität von Innen und Außen, Subjekt und Objekt, Ich und Selbst noch gar nicht vorhanden ist. Er beschreibt diesen Zustand, in welchem das Kind sich noch nicht von der Mutter und von der Welt abgelöst hat, als ein All ausgebreitet Sein, als ein Dasein in einer totalen Participation mystique. Wir kennen diesen Begriff von Levi Brühl, also einer unbewussten Identitätserfahrung. Diese ursprüngliche Erfahrung geschieht gleichsam wie in einer psychischen Mutterlauge, in welcher sich alles noch in gelöstem Zustand befindet und aus welcher sich erst die Gegensätze herauskristallisieren. Erich Neumann wehrt sich dagegen, diesem Sein in der Einheitswirklichkeit ein Gefühl der Allmacht zuzuordnen. Die Psychoanalyse spricht von Omnipotenz, da der Begriff der Macht nur sinnvoll ist, wenn schon ein Ich vorhanden ist, das stark genug ist, um Macht auszuüben und sich eines Objektes zu bemächtigen. Da dieses lustbetonte Einheitserleben als autoerotisch im Sinne einer objektlosen Selbstliebe aufgefasst wurde, wurde es als primär narzisstisch bezeichnet. Weil diese vor-ich-hafte Phase nicht durch eine Subjekt-Objekt-Beziehung beschreibbar ist, kann Erich Neumann ihrer psychischen Wirklichkeit nur durch eine paradoxe Formulierung gerecht werden. Er sagt, Wenn man also von objektloser Selbstliebe spricht, muss man gleichzeitig von subjektloser Allliebe, ebenso wie von einem subjekt- und objektlosen Allgeliebtsein sprechen. Soweit Neumann. Hier stellt sich Neumann die nicht nur für das Kind, sondern für alle entichten mystischen und entsprechenden psychischen Zustände wichtige Frage. Wenn es sich um einen Vor-Ich-Zustand handelt, wer erfährt ihn dann, wenn allgemein angenommen wird, dass Erfahrung nur durch die Verbindung mit dem Ich-Bewusstsein gemacht werden kann? Die Filialisierung des Ich durch das Selbst besagt ja, dass das Selbst vor dem Ich und unabhängig von ihm vorhanden ist, genauso wie die biopsychische Ganzheitsregulation der Persönlichkeit auch ohne Ich-Bewusstsein existiert. Wir erleben dies beim Kind ebenso wie beim Schlafenden, beim Geisteskranken oder bei einem Menschen, der sich in einer Ekstase befindet. Abgesehen von einer altersgemäßen Veränderung, in der das Ich sich zuerst anscheinend vom Selbst entfernt und sich im Laufe der Individuation wieder anscheinend an das Selbst annähert, ist die Ich-Selbst-Achse normalerweise in dauernder Bewegung. Wir könnten eigentlich sagen, zuerst ist die Ich-Selbst-Achse eine Selbst-Ich-Achse, da zu Beginn ja nur das Selbst vorhanden ist, aus dem das Ich filialisiert wird. Erst in der zweiten Lebenshälfte, gerade in der Individuation, kann dann dieser Moment auftauchen, wo wir zu einer bewussten Erfahrung der Ich-Selbst-Achse kommen und damit erst im eigentlichen Sinne des Wortes von einer Ich-Selbst-Achse sprechen können. Jede Bewusstseinsveränderung ist gleichzeitig eine Veränderung der Ich-Selbst-Achse. Wenn das Ich mit seiner Annäherung an das Selbst zeitweilig für seine Eigenerfahrung verschwindet, hört damit aber die Persönlichkeitsganzheit keineswegs auf, ein erfahrungsmachendes Subjekt zu sein. Aber das, was nun Erfahrung macht, ist das Selbst, die Ganzheit der Persönlichkeit, nicht mehr das filialisierte Ich. Wenn das Ich wieder aus dem Vor-Ich-Zustand auftaucht, kann es völlig erinnerungslos sein oder es kann mehr oder weniger klare Erinnerungsreste besitzen oder eine totale Erinnerung haben, wie wir es auch aus dem Traum erleben kennen. Durch die Ich-Selbst-Achse jedoch ist es dem Ich möglich, durch das Selbst an Erfahrungen heranzukommen, welche die Ganzheit der Persönlichkeit in einer Situation geprägt haben, in welcher das Ich selber nicht imstande war, Erfahrungen zu machen. Zum Beispiel auch eben nicht nur die frühkindlichen Erfahrungen, sondern sogar perinatale oder pränatale Erfahrungen, die also zurückgehen bis in die Schwangerschaftszeit. Diese Ganzheitserfahrung, in welcher das Selbst Subjekt der Erfahrung ist, ist für Erich Neumann nicht nur in psychischen Ausnahmezuständen, sondern immer, auch während der bewussten Ich-Erfahrung vorhanden. Eine sehr schöne Analogie dazu ist für mich der Sternenhimmel, den wir nur in der Nacht sehen können, wenn sozusagen die Sonne des Ichs untergegangen ist. Aber die Sterne sind auch den ganzen Tag am Himmel. Sie werden nur überstrahlt von der Sonne, so wie der archetypische Sternenhimmel nur überstrahlt wird von unserem Ich-Bewusstsein, das eben so stark in den Vordergrund rückt in unserem bewussten Alltagserleben. Neumann hebt die Bedeutung einer klaren Unterscheidung dieser beiden Erfahrungen hervor, da eine bloße Ich-Erfahrung, die nicht zur Ganzheitserfahrung wird, keine Wandlung bedeutet. Das von Erich Neumann beschriebene matriarchale Bewusstsein, bei der die Ganzheitserfahrung überwiegt, ist nicht nur für die Psyche der Frau und des schöpferischen Menschen, sondern auch für die kindliche Entwicklung charakteristisch. Erich Neumann geht nun im zweiten Teil seiner Studie auf das Thema der Urbeziehung zwischen Mutter und Kind ein, wie er es im Buch Das Kind weiter ausführt. Er berücksichtigt dabei die Forschungen von diesem bekannten Humanbiologen Adolf Portmann, der vom Menschen spricht, im Unterschied zum Tier, dass es bei diesem eine sogenannte intrauterine und eine post- oder extrauterine Embryonalzeit gibt. Und zwar deswegen, weil der Mensch erst ungefähr nach dem ersten Lebensjahr eine Lebensfähigkeit aufweist, wie das Tier, insbesondere die höheren Säugetiere, schon bei der Geburt. Erich Neumann nimmt darauf Bezug und sagt, dass in dieser Vor-Ich-Phase der Urbeziehung, in welcher das Kind gleichsam als innerweltlicher Embryo existiert, das Selbst des Kindes exterritorisiert ist, das heißt aber in der Mutter inkarniert ist. Das wirkliche Geborensein, sozusagen seine psychische Geburt, ist somit nach Erich Neumann erst vollzogen, wenn dieser Prozess des Hinüberwanderns, wie er es nennt, des Hinüberwanderns des Selbst von der Mutter in die Person des Kindes geglückt ist. In einer Fußnote weist er auf den Zusammenhang zwischen dem Phänomen der Schizophrenie und dem Missglücken dieses Hinüberwanderns hin. Die Schicksalshaftigkeit der Urbeziehung zur Mutter ist auch dadurch gegeben, dass die sonst innerpsychische Beziehung zwischen Selbst und Ich durch die interpersonale Beziehung zwischen Mutter und Kind verwirklicht wird. Das, was später als innere Ich-Selbst-Beziehung, als Ich-Selbst-Achse das Rückgrat der psychischen Entwicklung darstellt, konstelliert sich hier in einer paradoxen Innen-Außen-Situation zwischen der Person des Kindes und der Person der Mutter. Während dem Kind im Innen und Außen umfassenden uroborischen Dasein durch seine Identität mit Mutter und Welt seine faktische Abhängigkeit noch nicht erfahrbar ist, wird es mit vollzogener psychischer Geburt, circa ab dem ersten Lebensjahr, die mit der Ich-Entwicklung einhergeht, in den Konflikt zwischen Abhängigkeit und Freiheit gestellt. In dieser Auseinandersetzung zwischen der Freiheit des entstehenden Ich-Bewusstseins und der Abhängigkeit dieses Ichs von der Überlegenheit von Umwelt und Selbst spielt das Maß und die Art der Bejahung der eigenen Persönlichkeit eine entscheidende Rolle. Die positive Eigenbewertung in Form der Selbstbejahung, Selbstsicherheit, des Selbstvertrauens und der Selbstverantwortung, das heißt, alle, die bisher als narzisstisch, nunmehr von Erich Neumann als automorph bezeichneten Haltungen sind nicht von vornherein gegeben, sondern entwickeln sich in der Urbeziehung zwischen Kind und Mutter. Ein automorphes Selbstbewusstsein ist Ausdruck der positiven Ich-Selbst-Achse. Das heißt, einer zunächst unbewussten Erfahrung von der Übereinstimmung des individuellen Ich mit der Ganzheit des Selbst. Die Urbeziehung zwischen Mutter und Kind stellt für Neumann gleichzeitig die grundlegende Erfahrung für die Beziehung zum Du, zur Welt und zum eigenen Körper sowie zu sich selber dar. Im Unterschied zur Psychoanalyse Sigmund Freuds, für die die psychische Entwicklung von einer objektlosen über eine narzisstisch-autoerotische Phase der Eigenliebe bis hin zur Objektliebe verläuft, sieht Erich Neumann die psychische Entwicklung vom Beginn der uroborischen Phase bis zur Liebesfähigkeit des reifen Menschen in einem dauernden Zusammenspiel von sowohl individuell automorphen als auch du-bezogenen Entwicklungsprozessen. Die Liebeserfahrung des Erwachsenen geht aus von der Einheit von Bezogenheit, automorpher Selbstbestätigung und lustvollen Außer-sich-Seins in der Urbeziehung. Die große Mutter als archetypische Erfahrung erweist sich dabei als Hüterin und Spenderin des Liebesgefühls, wie es beide Geschlechter in der Urbeziehung zur Mutter erfahren. Erst in der späteren Loslösung von ihr kommt es zur Entstehung von Hass- und Aggressionsgefühlen, die als notwendige Instrumente eines beginnenden Selbstständigwerdens des Individuums erscheinen. Zum Abschluss dieser Phase des Bewusstseins und der Bewusstseinsentwicklung zeigt sich der alte, bisher bestimmende Archetyp in seiner negativen Gestalt, um die Progression in eine neue Phase zu vollziehen, dessen Archetyp, mit dem sich nun das Selbst kleidet, positiv erscheint. Ein entscheidender Schritt in der Entwicklung des Kindes innerhalb der Urbeziehung besteht für Neumann in der Bildung eines positiven, integralen Ich. Das heißt, eines Ich, das negative Erfahrungen und Unlustgefühle von der Außen- wie von der Innenwelt aufnehmen und integrieren kann. Die Mutter übernimmt dabei normalerweise die Rolle des kompensierenden Selbst, das negative Einflüsse abwendet und durch positive ausgleicht. Durch die Stillungsfunktion des Mütterlichen wird im Ich des Kindes die positive integrale Tendenz gefördert. Indem es die positive Toleranz und das Angenommensein durch die Mutter am eigenen Leibe erfährt, wird es befähigt, die Welt und sich selber anzunehmen. Dieses am eigenen Leibe angenommen sein hat deswegen eine so zentrale Bedeutung, weil die uroborische Phase noch am stärksten vom Körper selbst und von der Stoffwechselsymbolik bestimmt ist, was Neumann in der Ursprungsgeschichte des Bewusstseins sowohl für die früheste Kindheit als auch für die früheste Menschheitsentwicklung nachgewiesen hat. Die früheste Weise des Welterkennens über den Körper finden wir noch in der symbolisch gebliebenen Sprache, zum Beispiel in Begriffen wie eben begreifen, aufnehmen, verdauen, ausstoßen und so weiter. Wir erkennen hier die Abhängigkeit auch der seelisch-geistigen Entwicklung des Kindes von der Gefühls- und Körperbetonung der Urbeziehung zwischen Mutter und Kind. Die große Mutter wird dadurch auch zur Göttin und Spenderin der Erkenntnis und Weisheit. Wenn es jedoch zu einer Störung der Urbeziehung kommt, durch eine psychische oder physische Abwesenheit der Mutter, zum Beispiel durch Tod, Trennung oder Erkrankung, oder auch oftmals durch die Erkrankung des Kindes selber, kann es zu einer Störung der automorphen Entwicklung und zu einer kompensatorisch abartigen Entwicklung des Ich kommen, bis hin zu einem negativen Ich, das nicht mehr vom positiv integralen Ich integriert werden kann. Erich Neumann sieht und meint, dass dieses Phänomen als Narzissmus im eigentlichen Sinne bezeichnet werden sollte. Die gute und positive Mutter wird dadurch zur negativen und furchtbaren in dem Maße, in dem das Ich zum Not-Ich wird. Er führt da den Begriff des Not-Ich ein, dessen Welterfahrung, Eigenerfahrung und Du-Erfahrung durch Hunger, Unsicherheit und Ohnmacht geprägt ist. Natürlich ist keine Entwicklung frei von Hunger, Schmerz, Krankheit und Alleinsein, nur werden diese Erfahrungen normalerweise von der positiven Mutter ausgeglichen. Durch diese Angst-, Hunger- und Notsituation kommt es zu einer kompensatorisch verstärkten Ich-Betonung. Das Ich wird vorzeitig geweckt und zu einer verfrühten Selbstständigkeit gedrängt. Es wird viel zu früh gezwungen, für sich selbst zu sorgen und einen egoistischen Narzissmus zu entwickeln, der Ausdruck eines auf sich selber zurückgeworfenen Ich darstellt. Die normale Urbeziehung führt zur anthropozentrischen Erfahrung des Kindes, das heißt dazu, dass sich das Kind immer mehr als Mittelpunkt der Welt erfährt. Dieser anthropozentrische Aspekt ist die besondere und notwendige Grundlage der Entwicklung des Menschen im Unterschied zum Tier. Sie gründet auf der Selbsterfahrung, die als Gefühl der Gottähnlichkeit oder Gottebenbildlichkeit nicht Ausdruck eines krankhaften Narzissmus, sondern die Spiegelung der Filialisierung des Selbst im Ich ist. Das heißt, dass das Ganzheitszentrum des Selbst im Ich eine Filiale errichtet, in dem das Ich in der Ebenbildlichkeit des Selbst nun dessen Ganzheitsinteressen zu vertreten hat und zur Verwirklichung der Ich-Selbst-Achse drängt. Im Unterschied zur Instinktabhängigkeit des Tieres ist das menschliche Dasein durch die von ihm selbst gesetzte Sinngebung bestimmt, die von der anthropozentrischen Betonung abhängt. Erich Neumann weist darauf hin, dass wir überall da, wo das Einzel-Ich positiv betont wird, die Verbundenheit des Personalen, also des Ich, mit einem Transpersonalen, dem Selbst, wiederfinden. Wo jedoch der Zusammenhang von Ich und selbst aufgelöst wird, kommt es zu einer krankhaften Spaltung der Gesamtpersönlichkeit. Dabei überwiegt entweder der Kollektivismus, wodurch das Ich durch seine Deflation und Entwertung zu keiner Sinngebung mehr imstande ist, oder es kommt zu einer narzisstischen Ich-Inflation und Aufblähung, zu einer Hybris und der Verlust der Beziehung zum Selbst, wodurch sich der Akzent von der Anthropozentrik der Gesamtpersönlichkeit auf eine narzisstische Egozentrik des Ich verschiebt. Die anthropozentrische Betonung des Einzelnen, das heißt die Beziehung des Ich zum Selbst als einem innerlich und äußerlich anwesenden Du, ist auch die Basis jedes positiven sozialen Verhaltens. Zitat Neumann: Nur wer sich in seiner anthropozentrischen Würde als Einzelner ernst nimmt und sich als einen Sinn der Schöpfung anerkennt, ist imstande, die Würde seines Mitmenschen ernst zu nehmen. Zitat Ende. Während ein integrales Ich, das in der Urbeziehung eine Liebestoleranz erfahren hat, sich und den Nächsten in seinen guten und bösen Seiten annehmen kann, besteht beim negativierten, narzisstischen Ich meist eine asoziale Haltung bis hin zu einem asozialen Verhalten. Erich Neumann führt nun in einem weiteren Abschnitt dieser Schrift weiter aus, dass eine fundamental gestörte Urbeziehung immer als nicht geliebt werden erfahren wird, was oft mit einer fast unstillbaren, auch den Süchten häufig zugrunde liegende Sehnsucht, mit einer Sehnsucht verbunden ist, durch eine lebendige Liebeserfahrung den Liebesmangel der Urbeziehung wieder auszugleichen. Dieser Liebesmangel und dieses Stillungsbedürfnis sind mit einem primären Schuldgefühl verbunden, das nicht von der späteren Schulderfahrung bei der Weltelterntrennung beziehungsweise bei der Schulderfahrung des Ödipus-Komplexes abzuleiten ist. Das primäre Schuldgefühl geht mit der Überzeugung einher, dass nicht geliebt sein identisch ist mit verurteilt sein, wodurch die große Mutter der Urbeziehung zur Schicksalsgöttin wird, deren Verhalten ein Spruch, ein Gerichtsurteil ist. Das durch die Fehlentwicklung negativierte Ich, das nicht durch Toleranz tolerant geworden ist, bildet mit der Entwicklung eines Über-Ich eine moralische Aggression gegen sich selber aus, welche die Grundlage eines sekundären Schuldgefühls darstellt. Bei einem aus einer gestörten Urbeziehung, aus einem Not-Ich hervorgegangenen narzisstischen Ich, ist auch die psychische Kompensation zwischen Bewusstsein und Unbewusstem gestört oder verhärtet. Mit der dadurch sich verstärkenden narzisstischen Isolation kommt es zu einem Leiden des Ich und einer Ablehnung des eigenen Seins. Diese Ablehnung wiederum führt zu einem Drang nach einem Anderssein oder Bessersein und somit zur Entstehung eines Ideal-Ichs, das anfangs sowohl von der furchtbaren Mutterfigur als auch vom eigenen Wunschbild geprägt ist. Dieses Ideal-Ich wird als innere Instanz Teil eines negativen Über-Ichs. Wenn dieses negative Über-Ich im ungünstigsten Fall an die Stelle des Selbst tritt, wird die positive Ich-Selbst-Beziehung durch eine sadomasochistische Beziehung zwischen Ich und negativem Über-Ich abgelöst. Im Laufe der Entwicklung wird die Härte des Über-Ich noch dadurch gefestigt, dass sich das narzisstische Not-Ich unter Verdrängung des Mütterlichen, dem Vater-Archetyp und der Identifizierung mit ihm ausliefert. Wir finden hier eine Übereinstimmung des negativierten Ich mit dem männlich-patriarchalen Ich. Die patriarchale Bewusstseinsentwicklung haben wir jedoch alle vollzogen. Wir sind von Neumann, wie Neumann in der Ursprungsgeschichte es beschrieben hat, schon den Schritt durch die Muttertötung gegangen. Und bei diesem Übergang zum Vaterarchetyp, was der Bildung des Über-Ichs entspricht, kommt das Über-Ich in einen Gegensatz zum Selbst. Mit diesem Über-Ich ist das patriarchale Schuldgefühl verbunden. Das Über-Ich ist dabei keine Individualinstanz wie das Selbst, sondern eine später erst introjizierte Kollektivinstanz. Und die Anpassung an diese kollektive Gewissensinstanz als Ausdruck der alten Ethik führt im Einzelnen zur Bildung der Persönlichkeitsinstanzen von Persona und Schatten. Wir haben darüber ausführlich im Werk Tiefenpsychologie und Neue Ethik diese Zusammenhänge uns angesehen. Wir sehen also immer dann, wenn es zu einer zu starken Persona kommt, das heißt, wenn der Mensch sich mit seiner Maske, mit seiner Scheinpersönlichkeit identifiziert, wird kompensatorisch der Schatten verstärkt. Und dieser Prozess wird ja ausgelöst durch die Introjektion der Kollektivnorm, die als Über-Ich im Einzelnen sozusagen als Gewissensinstanz wirksam wird. Mit dieser Anpassungsleistung kommt die Persönlichkeit in einen Gegensatz zu ihrer Natur und in eine Selbstentfremdung. Diese Selbstentfremdung vom Mütterlichen fort zum Väterlichen hin, ein bis zu einem gewissen Maße notwendiger Prozess, führt jedoch im Muttermord der patriarchalen Kultur mit ihrer Überbetonung des Vaterarchetyps neben einem Ausschluss der Frau aus Kult und Ritus zu einer Entwertung und Ablehnung von Welt, Natur und Körper. Wir haben letztes Mal darüber auch gehört in Neumanns Eranos-Vortrag die Bedeutung des Erdarchetyps für die Neuzeit, wo er die verschiedenen Stadien dieser Abwertung auch des Leiblichen, der Natur und der Welt beschrieben hat, vor allem auch schon, wie es im Mittelalter damals auch vorherrschte. Das patriarchale Schuldgefühl zeigt sich weiters in der Auffassung, nicht von dieser sogenannten sündhaften Welt zu sein, beziehungsweise von ihr erlöst werden zu müssen. Die in der Normalentwicklung notwendige Systemtrennung in ein Bewusstsein und ein Unbewusstes wird durch die Radikalisierung der patriarchalen Bewusstseinsentwicklung zu einer Systemspaltung und zu einer Alleinherrschaft des Vaterarchetyps. Das patriarchale Schuldgefühl wird dabei begleitet von einem Gefühl des Verloren- und Verlassenseins, der Einsamkeit und des Ausgesetztseins. So finden wir in der psychischen Kollektivsituation des modernen Menschen dieselbe Konstellation wieder, die wir von der Kindheitsentwicklung als Störung der Urbeziehung kennen. Zitat Neumann: Die gleiche Situation des Mutterverlustes verursacht hier wie dort, individuell wie kollektiv, eine identische Symptomatik von Verlorenheit und Einsamkeit, Schuldgefühl, Angst und Aggression. Zitat Ende. Während aber diese Symptome in der Kindheit individuell schicksalshafte Ursachen haben, werden diese beim modernen Menschen durch den patriarchalen Muttermord verursacht, der die Existenz der Menschheit bedroht. Entgegen dieser patriarchalen Kastration, wie sie Erich Neumann in der Ursprungsgeschichte des Bewusstseins bezeichnet, sind nun sogenannte große einzelne Menschen imstande, sich unter Lebensgefahr dem Kollektiveinfluss der patriarchalen Einseitigkeit unserer Kultur zu entziehen. Erst durch die Überwindung der patriarchalen Einseitigkeit in der Vatertötung und die Wiederverbindung mit den verdrängten matriarchalen Seiten können sich beide zusammen, die Archetypen von großem Vater und großer Mutter, als die Ganzheitseltern jedes gesunden Individuums und jedes gesunden Kollektivs erweisen. Zwischen ihnen als den transpersonalen göttlichen Polen entfaltet sich die Ganzheit jedes schöpferisch-psychischen Lebens. Während der Narzissmus eine Erkrankungsform des Ich darstellt, finden wir im Automorphismus eine Anlage zur Selbstverwirklichung, die schon mit der biopsychischen Ganzheit mitgegeben ist. Indem wir den unbewussten Automorphismus wieder bewusst machen und uns ihm anstelle der Einseitigkeit des Bewusstseins anvertrauen, können wir die Beziehung des Ich zum Selbst, das heißt die Ich-Selbst-Achse, wiederherstellen. Und unter Einbeziehung der psychischen Ganzheit des Menschen die rationale und die irrationale Seite wiederverbinden und eine neue Sicherheit des Daseins dadurch wiedergewinnen. Soweit die zusammengefassten Ausführungen von dieser nicht einfachen Schrift Erich Neumanns »Narzissmus, Automorphismus und Urbeziehung«. Ich möchte an der Stelle eine Pause uns gönnen und wir werden nach 10 Minuten noch genügend Zeit haben, uns auf die einzelnen Themen dieser Schrift im Gespräch einzulassen. Danke.